Wir gehen ins Ohr, dein Podcast der Lebenshilfe Herford.
Hallo und herzlich willkommen heute hier zu einer neuen Podcast-Folge der Lebenshilfe Herford. Heute soll es um das Thema Heilerziehungspflege gehen. Mit mir dabei sind wir heute zu dritt. Ich würde euch einmal bitten, euch vorzustellen.
Ja, ich bin Rasmus, ich bin 21 Jahre alt, Azubi im dritten Lehrjahr jetzt. Ich arbeite in der Schlosserstraße und bin bald durch mit der Ausbildung.
Ja, ich bin Charlene, ich bin 25 Jahre alt, habe meine Ausbildung bei der Lebenshilfe gemacht und bin jetzt seit über einem Jahr ausgelernt als Heilerziehungspflegerin tätig.
Ich bin der Patrick, ich bin jetzt seit über 4 Jahren ausgelernt und ja.
Sehr gut. Dann fangen wir denn doch direkt mal an und ihr könnt mir ja so ein bisschen vielleicht was über euer Berufsbild oder euren Alltag erzählen. Wie sieht denn bei euch so ein typischer Alltag in der Heilerziehungspflege aus?
Ja, eigentlich starten wir erstmal mit der Pflege. Da werden die Leute in verschiedenen Situationen aus dem Bett begleitet, gewaschen, angezogen. Und dann geht's eigentlich immer erstmal los mit einem ordentlichen Kaffee und einem guten Frühstück. Und dann startet man gemeinsam mit den Bewohnern erstmal in den Tag.
Genau, weiter ist dann also unter der Woche sind die dann ja selber arbeiten. Dann gibt es halt noch die Tagesbetreuung für die Rentner oder Leute, die irgendwie aus verschiedensten Gründen nicht mehr zur Arbeit gehen können. Genau. Und dann ab 3 Uhr, wenn die dann alle wieder von der Arbeit kommen, dann geht's halt in den Spätdienst über. Wo es dann auch erstmal wieder mit einem schönen Kaffee startet und dann so über die Abendbrotsituation über verschiedene Situationen, dass man dann halt Abendspiele machen kann. Keine Ahnung, wir haben letztens zusammen mit unseren Leuten gekegelt. Kann man sich ja, das ist ja schön, wir können uns selber halt ausdenken, was wir anbieten und klar, wir müssen immer gucken, was die Leute halt wollen und annehmen dann. Aber kann man den Tag, den Nachmittag schön gemeinsam gestalten und dann in die Abendversorgung bis ins Bett.
Okay, das heißt, dass eure Aufgaben und eure Verantwortungen für euch alle drei gleich sind oder habt ihr alle verschiedene Aufgaben?
Also dadurch, dass ich noch keine Fachkraft bin, habe ich natürlich einige Verantwortungen nicht, die die anderen beiden hier tragen müssen. Aber grundsätzlich würde ich behaupten, dass die Aufgaben eigentlich ganz ähnlich sind und dass man da auf jeden Fall schon sehr viele Freiheiten hat in den täglichen Abläufen.
Also grundlegend arbeiten wir nach einem Bezugsbetreuerprinzip, heißt in unserem Team teilen wir uns alle Bewohner quasi untereinander auf, dass jeder quasi ein spezielles Auge auf einen bestimmten Bewohner hat, der dann ist man halt primär für, also eigentlich erstmal für die Delegation von Aufgaben und das Koordinieren von Terminen zuständig, aber im Grunde ist man dann, keine Ahnung, holt den neuen Perso vom Amt ab, begleitet Arzttermine, kauft Pflegemittel, Duschgel etc. ein, die dann halt einfach benötigt werden oder fragt dann halt den nächstbesten Kollegen, ob er das übernehmen kann, wenn man selber keine Zeit hat. Wichtig nur, dass halt immer einer einen Überblick hat. Genau, und dann gibt es halt noch so einzelne Aufgaben wie Verwaltung des Taschengeldes oder sowas, die dann halt auch nochmal im Team aufgeteilt werden. Das macht dann natürlich nicht jeder einzeln, aber das ist dann individuell.
Und wir machen auch gerne Ausflüge. Also wir fahren auch öfter mal ins Kino, in den Safari-Park, in den Tierpark. Manche gehen auch gerne schwimmen. Also es ist ganz unterschiedlich, auch mit Großgruppen, mit Kleingruppen, gruppenübergreifend mit den anderen Bewohnern des Hauses. Also wir haben immer ordentlich was zu tun und auch sehr viel Spaß dabei.
Sehr gut. Und in welchen Bereichen seid ihr so als Heilerziehungspfleger tätig? Ist das nur in Werkstätten oder kann das auch woanders sein?
Also, weißt du?
Ja, alles gut. Okay.
Also wir arbeiten alle im Wohnheim, die hier gerade sitzen. Es gibt aber in der Heilerziehungspflege ganz viele unterschiedliche Bereiche. Also wir haben bei der Lebenshilfe Herford auch zum Beispiel ein Fachzentrum Autismus. Wir haben, wie du schon sagst, auch Werkstätten und etliche weitere Bereiche gibt es auf jeden Fall, die man als Heilerziehungspfleger anstreben kann. Und das macht den Beruf auch sehr vielseitig. Also da ist einiges zu tun, wenn man danach sucht.
Also tatsächlich zu den Kernarbeitsbereichen jetzt neben der direkten Behindertenhilfe kann man auch in eine Hospizarbeit gehen, man kann halt in Reha-Kliniken arbeiten, es gibt super viele Fortbildungsmöglichkeiten. Also die meisten spezialisieren sich irgendwann in ihrer Karriere zum Beispiel auch. Ich habe lange mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die sich auf das Thema Autismus spezialisiert hat. Ich kann mich auf verschiedene einzelne Krankheitsbilder irgendwie spezialisieren und sowas. Da gibt es super viele Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten. Mhm.
Und es ist ja schon ziemlich speziell und ihr arbeitet ja auch sehr viel mit Menschen zusammen. War das so für euch so ein bisschen die Motivation, warum ihr euch gesagt habt, okay, ich möchte gerne in dem Bereich tätig sein?
Also für mich war das eigentlich erstmal gar kein Thema. Ich bin durch Zufall tatsächlich da reingerutscht, weil ich in einem Kindergarten in einer inklusiven Gruppe gearbeitet habe. Und dadurch habe ich das irgendwie total lieben gelernt und konnte mir ab dem Zeitpunkt tatsächlich gar nichts anderes mehr vorstellen. Also auch wenn man erstmal irgendwie denkt, oh nein, auf gar keinen Fall, Leute, wirklich probiert es aus. Das wird einfach euren Horizont erweitern, anders kann man es nicht sagen.
Also ich wollte schon immer mit Menschen arbeiten und der Schritt in die Lebenshilfe war auf jeden Fall der richtige. Ich habe erst ein FSJ gemacht und dann die Ausbildung begonnen. Ich wollte eigentlich erst studieren nach dem FSJ, aber ich bin da hängen geblieben und bin nicht traurig drum und bin immer noch sehr zufrieden hier zu arbeiten und könnte mir keinen besseren Ausbildungsberuf vorstellen.
Tatsächlich ist das ja auch eine Sache, die also ich jetzt in den insgesamt mit meiner Ausbildung 7 Jahren, fast 8 Jahren, die ich jetzt arbeite, viel erlebt habe bei uns, dass FSJler bei uns angefangen haben und dann halt einfach direkt in die Ausbildung übergegangen sind, ohne dann halt irgendwie, oder beziehungsweise ihre ganzen anderen Pläne dann direkt über den Haufen geworfen haben, ne? Irgendwas scheinen wir da richtig zu machen.
Ja, also ich habe das auch schon ganz oft erlebt. Also ich habe das öfter erlebt, dass Leute nach einem Praktikum oder FSJ geblieben sind, als dass sie noch weiter weggegangen sind oder irgendwas anderes
gemacht haben. Und wenn sie mindestens als Wochenendhelfer oder ähnliches
geblieben sind, auf jeden
irgendwie
Fall.
Sind sie dann in der Lebenshilfe geblieben.
Ja.
Das
macht
süchtig, der Chef.
Auch in der Ausbildung, die anderen Mitschüler und Mitschülerinnen. Das ist auch so, dass jeder eigentlich was anderes machen wollte erst, aber dann ist man hängen geblieben und alle sind aber glücklich damit. Keiner bereut die Entscheidung. Ja.
Und gab es für euch so einen Moment, der wirklich bei euch nochmal so im Kopf geblieben ist, warum ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt das, was ich auf jeden Fall unbedingt machen möchte, dass es da so einen ausschlaggebenden Moment für euch gab?
Aber tatsächlich für mich kürzlich erst. Wir haben jetzt, die Tage habe ich mit einem Arbeitskollegen, haben wir einen Ausflug zu einer inklusiven Buchlesung in der Stadtbücherei Herford begleitet. Und da habe ich nochmal richtig gemerkt, weil in letzter Zeit, will ich ganz ehrlich, liefen viele Sachen, die, keine Ahnung, sei es Gesetzgebung, die einem irgendwie die Arbeit schwer machen von dem, was man gerne tun würde. Aber wenn man dann da sitzt und es war wirklich genauso, wie es sein sollte. Es war von jung bis alt, eingeschränkt, gar nichts mit der Lebenshilfe oder Ähnlichem zu tun. Und das war für mich Inklusion und das ist halt auch das Ding, was mir irgendwie an dieser Arbeit, gerade mit Menschen mit Behinderung am Herzen liegt, die Menschen irgendwie in die Öffentlichkeit kriegen, es hinzubekommen, dass das gesellschaftliche Bild von Menschen mit Einschränkungen einfach sich wandelt, was zwar schon viel passiert ist, aber wo noch einfach viel Arbeit zu tun ist, dass ich immer noch super viele Leute kenne, die sagen, ich kenne niemanden in meinem Bekanntenkreis, der irgendwie eine Einschränkung hat und sich gar nicht vorstellen können, wie das ist, mit so einem Menschen zu leben, zu arbeiten, wie auch immer. Ich hatte echt ein bisschen Tränen in den Augen, weil das so ein schöner Moment war, wie dann alle gemeinsam, keine Ahnung, am Ende zusammen gesungen haben. Irgendwie, es wurde Michael aus Lönneberg eine Geschichte vorgelesen und irgendwie alle gemeinsam einfach nur da waren und es egal war, wo man herkommt oder wer man ist. Es war schön.
Schöne Geschichte.
Bei den anderen noch?
Also bei mir war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich dieses Gefühl habe, dass ich halt was bewirken kann und auch den Leuten irgendwie helfen kann und für die einstehen kann. Das war mir halt einfach sehr wichtig und das ist auch das, was mir eigentlich an diesem Beruf am meisten Spaß macht, neben natürlich dem freien Arbeiten und Einteilen meiner Dinge, die ich gerne machen möchte und die Leute ja auch immer so ein bisschen mitnehmen kann. War es natürlich auch irgendwo ein persönliches Gespräch mit einer Bewohnerin, die zu mir gesagt hat, dass ich eine richtig gute bin. Und da wusste ich einfach, okay, geil, ich habe alles richtig gemacht.
Für mich ist das auch ähnlich, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nicht dieses große einschneidende Erlebnis. Natürlich gibt es Momente, wo man wirklich realisiert, an welchem Punkt man ist und man sehr viel Dankbarkeit verspürt. Aber ich finde es immer wichtig, sich auch auf die kleinen Dinge zu berufen und auch so ein bisschen im Alltag mal um sich rumzuschauen und gucken, wo man eigentlich ist und was man erreicht hat und dafür halt diese Dankbarkeit auch zu empfinden. Und ich erlebe das tagtäglich, die so Dankbarkeit der Menschen und gute Laune, aber auch mal schlechte Laune, aber das gehört auch mal dazu und das ist auch gar nicht schlimm, weil man sich am Ende immer wieder an den positiven Sachen erfreuen kann gemeinsam und das ist echt schön.
Ich glaube, Dankbarkeit ist auch so ein ganz, ganz großes Thema, weil wir halt einfach Menschen haben, oder wir Menschen betreuen, wir haben die nicht, die einfach manchmal ein schweres Los gezogen haben und die trotzdem einfach irgendwie die meisten Tage mit dem Lächeln in den Tag starten und einfach für die kleinen Dinge trotzdem super glücklich sind. Und das ist auch eine Sache, die ich irgendwie versuche oder immer noch versuche oder aber auch viel schon geschafft habe, mir abzugucken, einfach mal wieder für die kleinen Dinge dankbar zu sein und nicht irgendwie mich an den anderen kleinen Problemen aufzuhängen.
Mhm. Ja, man wird oft mit so viel Lebensfreude zugeworfen, fast schon, dass es auf jeden Fall super viele Emotionen mit sich bringt. Und das macht den Beruf auch echt spannend und es wird nie langweilig.
Jetzt habt ihr schon, ging es jetzt ganz schön viel um Emotionen und Gefühle und das Arbeiten mit Menschen. Welche persönlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten sollte man denn mitbringen, um in den Beruf einzusteigen?
Ich finde es sehr wichtig, das sage ich immer, wenn neue Leute zu uns kommen, dass erstmal Geduld mitgebracht werden sollte. Also dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Menschen betreuen und mit so vielen unterschiedlichen Menschen arbeiten, ist es super wichtig, auf diese Individualität der Menschen einzugehen. Und wir wollen ja auch für jeden Menschen gleichermaßen da sein. Und da ist Geduld ein ganz, ganz großes Thema meiner Ansicht nach. Mhm. Und da sollte man im Alltag eigentlich immer drauf achten bei uns. Das ist eine große Fähigkeit.
Ich bin gerade überlegen, weil für den Einstieg ins Arbeitsfeld, ich habe jetzt ja schon viele Menschen bei uns kommen sehen, aus verschiedenen Altern oder wie auch immer. Und klar, irgendwie so ein grundlegendes Empathievermögen, also irgendwie so, dass man sich grundlegend in Menschen einfühlen kann, Geduld, wie auch immer. Aber ich würde behaupten, irgendwann trainieren unsere Klienten den Menschen das halt automatisch an. Das ist dann halt, das ist halt dieses Wachstumspotenzial, was man halt gerade als junger Mensch bei uns auch einfach hat, dass man klar vielleicht irgendwie grundlegend jetzt nicht irgendwie so sozial unsicher sein sollte, dass man irgendwie bei einem Gespräch direkt in Panik verfällt, aber gleichzeitig ist es auch etwas, was man bei uns super gut ablegen kann, weil man halt einfach gezwungen ist, mit diesen Menschen oder mit unseren Menschen sich auseinanderzusetzen und dadurch das halt einfach lernen kann.
Mhm. Ja, ich würde auch erstmal ganz klar Empathie halt einräumen, weil die Menschen halt einfach alle sehr, sehr unterschiedlich sind und ja, wie soll man es, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausdrücken soll, aber manchmal, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade auch nicht, es
ist einfach weg. Ist ja auch gar kein Problem. Jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel schauen würde auf zukünftige Mitarbeiter, wenn man da auf den Bereich Ausbildung schauen würde, ist das dann auch so, dass man als Azubi dann auch wirklich an die Hand genommen wird und die Inhalte, die man, die ihr schon habt, dass die dann einem auch weitergegeben werden und vermittelt werden?
Also ich versuche, wenn ich neue Arbeiter, sei es Auszubildende oder wie auch immer, anleite, oder auch wenn ich nicht direkt für die Anleitung zuständig bin, ich sage allen immer, yo, wenn ihr noch Fragen habt oder wie auch immer, kommt auch immer zu mir. Jeder hat irgendwie sein Gewürz, was er irgendwie dazu beitragen kann, dass das nachher irgendwie, dass man nachher alles irgendwie mitkriegt. Ich gehe auch manchmal zwinge ich mich auch einfach ein bisschen auf und sage, komm, ich komme jetzt einfach mal mit. Du bist jetzt zwar schon irgendwie ein paar Monate hier oder wie auch immer, aber vielleicht kann ich dir ja noch irgendwas zeigen, vielleicht sehe ich ja noch irgendwas, was mir auffällt, wie auch immer, was ich irgendwie gelernt habe, was für mich anders funktioniert, was du dann für dich nutzen kannst. Weil irgendwie, das ist ja auch das Schöne, die Arbeit ist so, klar, es gibt so ein paar Sachen, die werden einfach so gemacht oder die machen halt einfach Sinn, so gemacht zu werden. Aber auf der anderen Seite kann man sich ja seine Arbeitsabläufe eigentlich immer selber strukturieren und halt sich von allem so das, was für mich am besten passt, einfach mit dazu nehmen.
Also ich muss sagen, als Azubi in der Situation, ich habe es noch nie auf der Arbeit so erlebt, dass ich da mit meinen Fragen irgendwie stehen gelassen wurde. Also ich habe immer grundsätzlich super viel Offenheit der Mitarbeiter erleben dürfen und bin da auch sehr dankbar für. Und diese ganzen zwischenmenschlichen Situationen, die nicht nur mit unseren Klienten stattfinden, sondern auch mit Mitarbeitern oder mit dem Team, finde ich immer sehr wichtig. Und man kann immer so viel davon mitnehmen, weil man immer so viel lernen kann. Und teilweise ist es jetzt auch immer noch so, dass ich mit meinen Mitarbeitern gemeinsam mir Tipps einhole oder auch mal Tipps gebe und von den neuen pädagogischen Standards irgendwie in der Heilerziehungspflege was mitgeben darf. Und das ist echt ein Geben und Nehmen. Also als Azubi ist man hier gut aufgehoben, würde ich sagen.
Sehr gut. Gibt es denn auch Weiterbildungsmöglichkeiten, die man dann auch im Berufsalltag hat?
Also das sind ja einmal sind oder sollen regelmäßig vom Arbeitgeber auch Schulungen angeboten werden, sei es zu verschiedenen Standards. Also es gibt ja irgendwie, was so Prophylaxen von verschiedenen Krankheiten angeht, was mir, also zum Beispiel, es gibt ja irgendwie Thema Dekubitus, das ist, wenn Menschen irgendwie bettlägerig sind und sich nicht mehr eigenständig drehen können, dass dann halt an so bestimmten Punkten, wo halt das ganze Gewicht drauf liegt, Druckstellen, die halt sich öffnen können, passieren, dass dann halt Schulungen dahingehend passieren, dass man weiß, okay, wie erkenne ich sowas, wie kann ich sowas vorbeugen und das dann auf verschiedenen Bereichen, es gibt einen ganzen Fortbildungskatalog der Lebenshilfe, den man dann irgendwie bestenfalls nutzen kann oder dann halt auch Thema in unserer Arbeit werden so Doppeldiagnosen immer wichtiger. Heißt, der Mensch hat eine kognitive Einschränkung, eine körperliche Einschränkung und eine psychische Erkrankung wie eine Depression etc. In solche Richtungen gibt es Schulungen. Ich kann mich, wie gesagt, schon auf Autismus spezialisieren. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Fachbereiche, die ich da noch quasi für mich erschließen kann.
Ja, dann würde ich da direkt auch mal anschließen. Und zwar, wenn man jetzt gerade in dem Bereich arbeitet wie ihr, da gibt es ja wahrscheinlich auch immer mal wieder Herausforderungen im Alltag. Was sind so Herausforderungen, die ihr so immer wieder erlebt habt?
Oh, ganz klar, wenn jemand die Versorgung einfach verweigert. Wenn er sagt, nö, ich will heute nicht, ich bleib in meiner Vorlage sitzen und möchte heute nicht ins Bad gehen, und dann muss man das halt einfach akzeptieren, ne? Also man kann die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Die sind Individuen, die können alle selber entscheiden, was sie tun und lassen möchten. Und da ist ganz klar, dass wir das einfach zu akzeptieren haben.
Um vielleicht auch direkt daran anzuknüpfen, für mich ist das auch ähnlich. Die größte Herausforderung ist für mich manchmal dieses Zusammenspiel von Selbstbestimmung und Fürsorgepflicht, die wir auch teilweise tragen. Und natürlich ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass es den Leuten gut geht. Aber für uns steht natürlich im Vordergrund, dass die Leute selbst entscheiden können, wie sie einen Tagesablauf gestalten oder was sie gerne machen möchten. Das ist das Thema Ernährung zum Beispiel auch ganz oft Thema. Und das ist manchmal echt eine Herausforderung, dass man da den Leuten wirklich gerecht wird und trotzdem noch darauf achtet, dass sie sich nicht gesundheitlich schaden.
Aber ich finde, dass das gleichzeitig auch manchmal den Charme ausmacht. Klar, das ist manchmal, denkt man sich auch, ach, was soll das denn jetzt einfach, aber dann halt irgendwie mit den Menschen einen Weg zu finden, wie wir gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten können.
Natürlich,
das ist dann
ja
halt irgendwie so,
ja,
fordernd, aber auch irgendwie, mich macht das manchmal auch glücklich, dann mit den Menschen, wenn man dann irgendwie auch einen Fortschritt gemacht hat, dann denkst du, okay, geil, das klappt jetzt einfach mittlerweile.
Das sind ja auch tolle Erfolgserlebnisse, die man dann gemeinsam teilen kann. Also das sind ja wirklich Momente, gerade in solchen Situationen, wie wir darüber reden, da erlebt man wirklich diese Dankbarkeit, die ich auch angesprochen habe oft. Und das sind so interessante zwischenmenschliche Aktionen eigentlich, die da vor sich gehen. Und klar ist das eine Herausforderung, aber es muss gar nicht schlecht sein. Vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt, aber es ist ja auch was Schönes, eine Herausforderung zu haben, die man gemeinsam meistern kann.
So wollte ich es auch gar nicht sagen, dass du das irgendwie falsch ausgedrückt hast.
Okay.
Ich wollte nur meinen Senf dazu geben.
Wir sitzen ja jetzt heute hier auch zu dritt, und es ist ja auch bewusst, dass es in der Pflege an Personalmangel aktuell auch einfach herrscht. Merkt ihr das auch und wie beeinflusst euch das?
Also das Ding bei uns ist tatsächlich, oder gerade in der Eingliederungshilfe ist halt oft das Problem, dass wir da vielleicht auch uns als Mitarbeiter, allgemein wir uns als Mensch oder als Gesellschaft mehr einsetzen müssen, dass Gesetzesgebungen einfach geändert werden, weil bei uns ist viel einfach ein künstlich geschaffener, es gibt zu wenig Menschen, die diesen Job machen wollen, aber gleichzeitig werden also hier in NRW ist der Landschaftsverband der Geldgeber, und es werden dann halt immer anhand der Hilfebedarfe unserer Menschen Stellenanteile berechnet. Und die sind halt einfach zu knapp gesetzt, dass wir halt, es wird von uns verlangt, dass wir halt die Menschen nach draußen kriegen. Wir sollen irgendwie, keine Ahnung, den Menschen gefühlt ermöglichen, alles zu schaffen.
Aber und auch mal eine Einzelbetreuung gewährleisten. Also das ist eigentlich quasi unmöglich, wenn man zu zweit mit 8 Leuten den Tag verbringt.
Ja, genau, und sowas wird aber von einem quasi erwartet, aber einem werden nicht die Möglichkeiten von Gesetzesseite, von Geldgeberseite dazu gegeben. Das heißt, es ist zum einen klar, bitte versucht diesen Job so, es ist wirklich eine gute Sache, aber wir müssen uns halt auch einfach dafür einsetzen, dass halt die Gesetzgeber oder die Geldgeber da auch einfach mitziehen und den Bedarf sehen und auch willig sind, den zu finanzieren.
Das sehe ich auf jeden Fall genauso, und ich finde auch, dazu kommt auch noch dann, dass im Alltag, unsere Arbeit ist ja nicht nur Pflege, sondern auch viel Pädagogik, und im Alltag ist es dann leider oft so, dass dadurch, was du auch gerade gesagt hast, Charlene, die pädagogische Arbeit auch leider manchmal zu kurz kommt, weil halt diese pflegerische Tätigkeit meist einfach wichtiger ist, oder das ist das, was gemacht werden muss, und diese optionale pädagogische Arbeit, wo man sich wirklich die 1:1-Zeit dann einräumen kann, leider manchmal zu kurz kommt, und das ist wirklich schade.
Man muss ja auch einfach überlegen, die Leute hängen zu 8 auf jeder Gruppe, 24/7 zusammen, sind in der Werkstatt, haben die keine Zeit für sich. Also es ist quasi unmöglich, den Leuten wirklich mal die Zeit zu schenken, die sie halt auch verdient haben, und zwar auch wirklich mal alleine. Der einzige Rückzugsort sind deren eigenen Zimmer, und dann hört es halt auch wieder auf. Es sind immer alles Gruppenaktivitäten. Auf der Arbeit sind sie in Gruppen, beim Mittagessen sind sie in Gruppen, also das ist schon wirklich sehr schade, dass auf sowas halt überhaupt gar nicht bedacht wird.
Und ihr habt wahrscheinlich ja auch Menschen, die Unterstützung von euch bekommen, aber wahrscheinlich auch dann von anderen, wie zum Beispiel Ergotherapeuten oder Ärzte, Sozialarbeiter. Wie sieht da die Zusammenarbeit aus mit Leuten außerhalb?
Also so unterschiedlich mit vielen, also gerade so Physiotherapeuten, haben wir manchmal auch dann so Absprachen, dass sie sogar zu uns ins Haus kommen, damit dann halt die Leute in ihrem eigenen Bett dann irgendwie diese Maßnahmen annehmen können, weil es dann halt in der Praxis schwierig wäre, die auf eine Liege zu bekommen oder wie auch immer. Aber diese Zusammenarbeit funktioniert eigentlich immer sehr gut. Das ist halt, wir stehen dann halt auch immer in guten Austausch mit dem, dass wir dann halt auch von Physiotherapeuten jetzt speziell auch dann Maßnahmen kriegen, die wir halt auch mit den Leuten im Alltag umsetzen können, weil gerade bei schwersten Einschränkungen, wenn zum Beispiel der Mensch den ganzen Tag im Rollstuhl sitzt, er die Beine nicht richtig gerade machen kann, können die Gelenke versteifen, nennt sich eine Kontraktur. Und da sind wir halt auch, da reicht es nicht, wenn dann ein- bis zweimal die Woche Physiotherapie gemacht wird, sondern dass wir dann halt auch irgendwie aktiv werden müssen. Und da holen wir dann auch immer, da sind wir dann im engen Austausch mit Physiotherapeuten, was wir auch als, jetzt, das ist ja nicht unser Fachbereich so, was wir da halt tun können, ja.
Genau, und solche Sachen lernen wir auch zum Beispiel gerade in der Ausbildung. Also jetzt nicht gerade, aber das haben wir auch gelernt. Kontrakturenprophylaxe zum Beispiel, aber auch, was du vorhin meintest, Dekubitusprophylaxe. Solche Sachen lernen wir dann auch in der Ausbildung und das erleichtert den Tagesablauf. Und das ist echt eine gute Art und Weise, wie wir den Menschen auch was zurückgeben können mit unserer Arbeit und unserem Fachwissen, das wir dann uns aneignen können.
Ja, und ihr werdet ja wahrscheinlich auch jetzt nicht nur im Bereich der Physiotherapie mit den Leuten den Alltag verbringen, sondern ihr müsst euch wahrscheinlich ja auch immer mal wieder kreative, ja, Sachen einfallen lassen, um die Leute zu beschäftigen, um Spaß mit denen zu haben. Was sind so Sachen, mit die ihr sehr gerne mit den Menschen bei euch macht?
Also bei mir ist es auf jeden Fall erstmal ins Kino gehen. Das macht den Leuten auch sehr viel Spaß. Einfach allein diese ganze Atmosphäre und ich muss auch wirklich sagen, großes Lob ans Kapitol Herford. Die machen das immer ganz, ganz toll möglich, dass wir da mit den Rollstuhlfahrern hinkommen können. Und ja, sonst basteln, Gesellschaftsspiele, einfach mal einen Filmabend mit Popcorn und Chips. Wir haben einen hausinternen Kiosk, den wir dann betreiben und da auch Bewohner mit einbeziehen. Oder auch einfach mal so eine kleine Wellness-Auszeit, wir haben Pflegebadewannen, dass der ein oder andere auch mal ein Schaumbad nehmen kann am Vormittag. Jetzt haben wir auch einen schönen Weihnachtsmarkt im Dezember bei uns im Haus. Also ja, eigentlich machen wir immer ganz schöne Sachen oder auch einfach mal einen Grillnachmittag im Sommer. Irgendwas kann man immer machen.
Zusammen ein bisschen singen, ein bisschen einfach Spaß haben, das Leben genießen.
Auf jeden Fall. Und es ist ja auch oft so, dass die Leute, also ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, dass die meisten Alltagstätigkeiten oder Freizeitaktivitäten, die wir mit den Menschen gemeinsam begleiten, dass die es sich auch selbst aussuchen. Also es ist ja oft so, dass die Leute auf einen zukommen und sagen, ich habe darauf Lust, oder die Leute fangen einfach an und man setzt sich irgendwie dazu. Und das finde ich auch immer super schön, diese Spontane daran, ne? Und das einfach mal sich darauf einzulassen, auf neue Sachen auch.
Ja, oder dass manche auch einfach mal sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich will hierbleiben.
Auf jeden Fall, das ist auch menschlich, ne? Ich bin zum Beispiel auch nicht der große Typ zum Basteln, aber manchmal setze ich mich dann schon gern doch dazu und dann macht das irgendwie doch Spaß, ne?
Ja, das stimmt.
Also, ja. Bei uns auf der Arbeit ist natürlich auch Inklusion ein großes Thema. Also, die Menschen wirklich, also eine Gesellschaft und die Menschen zu schaffen, wo sie wirklich vollkommen inkludiert sind und ihre freien Entscheidungen ausleben dürfen, so wie sie es wollen, ist für uns tägliche Aufgabe und auch immer wieder eine aufs Neues eine Herausforderung, die aber auch sehr viel zurückgibt und die sehr interessant ist. Weil eine Gesellschaft ist natürlich nicht eine kleine Gruppe von Menschen, sondern es sind super viele Menschen, die da irgendwie mit Einfluss drauf nehmen und die Gesellschaft ist immer im Wandel. Aber ich würde behaupten, seitdem ich in diesen 4 Jahren, in denen ich jetzt in dem Bereich arbeite, habe ich das Gefühl zumindest, dass es schon einen kleinen Unterschied gibt. Vielleicht ist das auch Wunschdenken, aber ich denke auf jeden Fall, dass die Gesellschaft sich immer mehr in diese Richtung entwickelt, andere Menschen aufzunehmen und sie nicht mehr auf irgendwelche äußerlichen Merkmale zu reduzieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, doch. Also vor allem, wenn man mal überlegt, mittlerweile schaffen wir es ja wirklich, gerade Menschen mit Einschränkungen, aber auch eigentlich alle Randgruppen, irgendwie mehr in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Wenn man überlegt, 1997 noch, ja, ist jetzt schon mittlerweile ein paar Jahre her, aber zu dem Zeitpunkt, also das eigentlich ist gar nicht so lange her, da hatten Menschen mit Behinderung noch keine Menschenrechte. Mhm. Da sind wir jetzt mittlerweile so weit gekommen, dass es dann halt wirklich Förderprogramme gibt, dass es unsere Berufsfeld überhaupt gibt.
Ja.
dass die Leute halt nicht mehr irgendwie weggesperrt werden, weil es unangenehm ist oder unschön, dass man das nicht zeigen möchte, dass es halt, also ich verstehe, es ist unschön, verstehe ich sowieso nicht, aber dass jetzt halt wieder wirklich mehr verstanden wird, diese Menschen sind einfach Teil unserer Gesellschaft, sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, sind ein guter Teil unserer Gesellschaft, und dass wir halt gemeinsam hier als, keine Ahnung, als Volk, oh Gott, als Menschen existieren können.
Ja.
Du hast es vorhin schon angesprochen, früher war alles ein bisschen anders. Wie hat sich der Beruf denn für euch in den letzten Jahren entwickelt, vielleicht so, wenn man jetzt die letzten 5 Jahre zurückschauen würde? Oder 10 kann auch mehr sein.
Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen banal auch, aber was ich zum Beispiel eine super tolle Veränderung finde, ist, dass die... Für die Kostenträger muss immer sozusagen ein Bericht geschrieben werden. Und mittlerweile heißt dieser Bericht per se. Und da geht es wirklich um die persönliche Sicht der Klienten. Früher waren das, das war vor ein paar Jahren nur, waren das Sozialberichte, die über die Leute geschrieben wurden. Und jetzt mittlerweile wird das so gehandhabt, dass die Leute selber mitentscheiden dürfen, was in diesen Berichten steht. Und auf dieser Grundlage wird dann zum Beispiel auch berechnet, in welcher Gruppe die Menschen eingestuft werden. Das hat auch dann wieder mit Kostenübernahme zu tun. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber grundsätzlich dieser Gedanke, dass die Kosten darauf basieren, was die Menschen wirklich wollen und wie sie wirklich denken über sich selber oder über die Gesellschaft oder über ihre Mitbewohner, Mitbewohnerin, dass das so im Fokus steht, das finde ich super.
Hat sich ja auch bei uns in der Dokumentation ein bisschen geändert, dass es da jetzt diesen großen Bereich gibt, persönliche Sicht, wie möchte ich tatsächlich leben, das kann dann halt auch einfach anders sein, als es gerade ist, aber so dann halt so, wo möchte ich irgendwann mal sein, und dass dann halt wirklich die Wünsche des Individuums halt gesehen werden, und klar ist vielleicht nicht immer so eins zu eins umsetzbar, aber das ist erstmal, ich finde mal, es ist immer gut, von so einem utopischen Standard auszugehen, genau, und sich dann heranzutasten, was ist denn möglich. Das ist halt eine sehr schöne Perspektivwechsel einfach.
Das sage ich auch immer. Also man kann bei solchen, gerade bei solchen großen Modellen, die jetzt neu eingeführt werden, kann man nicht direkt davon ausgehen, dass das perfekt funktioniert. Ich denke auch, dass man sich seine Ansprüche hochsetzen sollte und dann gucken sollte, was geht tatsächlich, was können wir machen, aber dann trotzdem nicht aufgeben und sagen, okay, mehr als das geht nicht. Mhm. Also man kann schon gucken, so das geht, aber warum geht das nicht? Wo können wir noch dran arbeiten, dass das auch noch möglich ist? Und das ist ein super großes Thema, und das... irgendwer muss anfangen. Und ich finde es gut, dass jetzt angefangen wird. Und das geht in die richtige Richtung. Das finde ich sehr, sehr gut.
Gibt es noch was, wo ihr sagt, okay, wie könnte man den Beruf vielleicht trotzdem etwas, ja, attraktiver gestalten oder ja, den gesellschaftlichen Wert von Heilerziehungspflegern stärken?
Ich würde erstmal sagen, also irgendwie viel ist, was so eine, wie sagt man das, eine Misconception ist, dass wir Pflegekräfte sind. Also ja, wir machen auch Pflege, aber Heilerziehungspfleger sind pädagogische Fachkräfte. Wir sind Fachkräfte für Integration und Teilhabe. Das, wir, also gerade wenn wir im Wohnen arbeiten, machen wir natürlich auch die Pflege, weil die Leute ja ins Bett kommen müssen, aus dem Bett rauskommen müssen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel beim Familienunterstützenden Dienst oder sowas arbeite, ist das so Freizeitbegleitung für Kinder, um Familien zu entlasten und so. Also nicht von den Kindern zu entlasten, sondern dass die auch einfach mal rauskommen können, ohne dass die Eltern alles begleiten müssen und sowas. Und das ist dann halt wirklich einfach pädagogisches Arbeiten, dann halt auch in dem Fall mit Kindern. Ohne, also klar, wenn dann eine von denen auf Toilette muss, wird das bestimmt auch mal sein, aber ich meine, wenn ich im Kindergarten arbeite, habe ich das auch. Und abgesehen davon stellt man sich das Pflegen von einem Menschen immer so schwierig vor, aber im Kern ist es das eigentlich gar nicht klar. Manchmal muss man da, stößt auch ich noch an meine Grenzen, aber gibt Schlimmeres.
Ich würde auch sagen, also die Zeit in der Pflege ist für mich persönlich mit, also schon eine der wertvollsten Zeiten des Tages, weil das halt eben dann diese wertvolle 1-zu-1-Zeit ist, und man kann super auf die Menschen eingehen und auf Bedürfnisse eingehen und den Menschen auch anders kennenlernen in einem 1-zu-1-Kontext. Ich meine, viele wohnen ja mit Menschen zusammen, die sie sich nicht selbst ausgesucht haben, und werden dann von Natur aus passiv oder stellen dann ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Aber in der Pflege ist dann genau ein super Rahmen dafür geboten, dann diese zurückgestellten Bedürfnisse rauszuholen und über Sorgen zu sprechen oder über Gedanken oder auch mal vielleicht, ja, über Gott und die Welt zu sprechen, über alles Mögliche. Und das ist auch eine sehr schöne Zeit am Arbeitsalltag, im Beruf.
Wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, mit zukünftigen Heilerziehungspflegern zu sprechen. Was wäre eine Sache, die ihr denen jetzt noch mit auf den Weg geben würdet?
Das ist interessant. Wir hatten gestern in der Schule eine Situation, dass dadurch, dass ich in der Oberstufe bin, haben wir zwei Klassen unter uns, und da hatten wir gestern eine Situation, dass sich Leute aus der Mittelstufe Ratschläge eingeholt haben, weil manche ein Motivationstief haben im zweiten Jahr der Ausbildung. Und da haben wir gestern wirklich viel drüber philosophiert in der Klasse und uns Gedanken aufgeschrieben und geguckt, wie wir es den Leuten im Lehrjahr unter uns ein bisschen entspannter machen können. Und da hat sich viel rauskristallisiert, erstmal das mit der Dankbarkeit, was ich gerade eben schon angesprochen habe, aber auch zu wissen, was es alles für Möglichkeiten gibt in dem Beruf. Also wenn Leute in den Beruf einsteigen wollen, haben manche, glaube ich, also meiner Erfahrung nach oft dieses Bild, es gibt nur diesen einen Bereich, es gibt nur die Eingliederungshilfe oder es gibt nur die Werkstatt, aber es gibt riesige Bereiche, und als Heilerziehungspfleger in NRW ist man auch pädagogische Fachkraft, man kann in der Kita arbeiten, man kann aber auch als pflegerische Fachkraft in einer Altenpflege arbeiten. Man kann sich theoretisch immer noch umentscheiden. Aber ich glaube, wenn man einmal hier angekommen ist, ist die Chance gering, dass man sich umentscheidet.
Ich glaube, also was auch irgendwie mir irgendwie häufig geholfen hat, mich selbst daran zu erinnern, dass man einfach Sachen entspannter zu sehen, dass klar, es läuft vielleicht jetzt gerade ein bisschen holperig oder wie auch immer, oder jetzt gerade ist, gerade habe ich ein Tief oder wie auch immer, dies und das läuft doof, aber es geht auch irgendwann wieder bergauf, und da meistens kann man da halt einfach dann eine super Lehre draus ziehen, die einen dann teilweise selber auch im Leben weiterbringt. Ich habe hier so viele Erfahrungen schon gemacht, die ich einfach auf mein eigenes Leben anwenden konnte, die mich einfach als Menschen weitergebracht haben. So.
Mhm. Auf jeden Fall.
Da kann ich nichts mehr hinzufügen, ne?
Ja, dann hoffe ich, dass allen Zuhörern heute eine informative Podcast-Folge geboten wurde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ihr könnt euch gerne noch einmal verabschieden. Und dann war es das heute mit der Podcast-Folge. Ich wünsche allen Zuhörern viel Spaß und auf Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.